Epheserbrief, um das geht es heute. Der Epheserbrief ist eine Parabel für die heutige Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon letzten Sonntag festgestellt habt, aber es begeistert mich extrem, was da in der Welt, damals in dieser heilen Welt, schon alles schiefgelaufen ist. Wir sind heute am zweiten Teil, es geht um die Repetition des ersten Teils und ich möchte das kurz machen. Ihr könnt das übrigens nachhören in YouTube. Es geht damals um den allerersten Besuch von Paulus in Ephesus, als er auf dem Heimweg war von Korinth, hat er in Ephesus einen kleinen Abstecher gemacht. Ich glaube, er hat nicht mal übernachtet dort, er ist nur schnell in die Synagoge gegangen und dann gleich mit dem Schiff weitergefahren. Zurück nach Haifa, nach Jerusalem, nach Antiochia und auf der dritten Missionsreise ist er dann wieder nach Ephesus gekommen. In der Zwischenzeit war ein Apostel oder ein Jünger Jesu da, der Apollos. Der Apollos war aber nicht an Pfingsten bei den Jüngern, sondern er war da bereits abgereist und er wusste darum eigentlich gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gab. Und das war sehr interessant für mich, das herauszufinden, dass das eben so war. Und dass dieser Apollos aber begeistert war, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ohne dass er vom Heiligen Geist gewusst hat, und den Menschen in Ephesus gepredigt hat. Und es waren etwa 10 Männer dort, heißt es, als Paulus dann kam und ihnen erzählte, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und sie haben dann gebetet, diese Männer gesegnet und der Heilige Geist ist auf sie gefallen. Und Paulus war dann 3 Monate lang in der Stadt Ephesus und hat gelehrt. Den Brief, den er schrieb, der kommt erst viel später. Wenn ich ja da bin, muss ich keinen Brief schreiben, oder? Kann ich es da direkt sagen. Der Brief stammt oder ist einer der Gefangenenbriefe, das heißt der Briefe, die Paulus in der Gefangenschaft geschrieben hat, irgendwo, als er unterwegs war oder bereits in Rom. Im 2. Kapitel geht es etwas ans Eingemachte. Zuerst lehrt er darüber, dass wir von der Sünde oder durch die Sünde von Gott getrennt sind, dass Christus sich mit uns versöhnen möchte oder mit Gott versöhnen möchte, dass wir zu guten Werken berufen sind, dass wir zum Frieden auf Erden auch berufen sind und dass wir Bürger mit des Himmels sind. Das ist ganz kurz der Inhalt des 2. Kapitels und vielleicht für euch schon entscheidend, das sind eigentlich die Schritte, die ein Mensch gehen soll oder muss, wenn er zu Christus kommt. Er muss die Sünde erkennen, er darf Jesus Christus als Heiland, als Retter annehmen, damit er versöhnt ist mit Gott. Er ist berufen, gute Werke zu tun. Er ist berufen, und darauf werden wir heute gegen den Schluss noch zu sprechen kommen, zum Frieden auf dieser Erde und er ist eben ein Bürger im Himmel. Ich möchte euch zuallererst einen kurzen Text lesen und dann fangen wir an, in dieses Thema einzusteigen. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geist des Macht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen habt ihr früher auch gehört und wurdet wie sie von euren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Und deshalb waren wir wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Das ist eine medizinische Analyse, oder? So waren wir. So ist die Welt heute. Da stehen wir drin. Paulus also schaut zurück auf eine Zeit, als es die Gemeinde in Ephesus gar noch nicht gab. Und jeder seinen eigenen Weg ging. Sünde und Verfehlungen waren genauso Standard wie die Abhängigkeit vom Zeitgeist und den Geistermächten, die in allen Menschen wirksam ist, egal also, ob sie das wollen oder nicht. Genau zu diesen Menschen gehörten auch du und ich, bevor wir Christus gefunden haben. Wir meinten zwar, wir hätten einen freien Willen, aber wir waren gefangen in den Geistermächten, wie es Paulus hier beschrieb. Wir glaubten, frei zu sein und lebten in unseren Begierden, in unseren Trieben und unsere Ideen beherrschen uns. Und darin haben wir Gott missachtet und sind darum seinem Zorn ausgeliefert. Ich möchte euch Ephesus in jedem der Gottesdienste etwas genauer vorstellen. Es gibt nämlich viel darüber zu sagen. Das erste ist, wo finden wir Ephesus? Hier seht ihr die ganze Türkei, hier ist Antiochia, hier unten ist dann Israel, da drüben ist dann Griechenland, das sind zwei bekannte Inseln, Kos und, wie heißt die andere? Esbos, genau, die sind beide bekannt. Hier geht man baden und hier sind die Flüchtlinge. Und diesen Bereich, den zoomen wir etwas näher ran. Also wir sind in der heutigen Türkei und da sehen wir Lesbos, da sehen wir Kos und da ist die Insel Patmos, auf die Johannes verbannt wurde, als er die Offenbarung schrieb. Und hier habe ich eine Karte gefunden, die ist sehr interessant, auf die kommen wir dann wieder zu sprechen. Das ist der Weg des Briefträgers der 7-Cent-Gemeinden oder der 7-Cent-Schreiben. In dieser Reihenfolge sind sie nämlich aufgeführt, Ephesus als erstes, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea ist dann der letzte Brief. Das war also der Weg des Briefträgers, wenn man dem damals schon so gesagt hat. Hier haben wir die Stadt Ephesus etwas genauer im Zoom als Relief, wie es war früher. Die Stadt, die war eigentlich zur Hauptsache da, in diesem Bereich. Das ist ein Delta-Gebiet, ein sumpfiges Gebiet hier. Und hier kommt das Meer. Und ihr könnt hier auch gut sehen, der Hafen, der hier war, der war windgeschützt und sturmsicher. Nur wenn der Wind stark von Westen gekommen ist, hat es die Schiffe da in dieses Sumpfgebiet hineingeblasen. Interessant ist auch, dass circa 8 Kilometer Richtung Osten oder Nordosten in dieser Stadt einen ganz großen Marmorsteinbruch gab, der einen wunderschönen Marmor hatte. Der Marmor war nämlich sehr weiß und ein ganz wenig bläulich und damit hat man tolle Tempel gebaut. Das ist der Tempel der Artemis als Modell, nicht als Original, das Original ist schon lang kaputt. Aber der ist aus diesem weißbläulichen Marmor gebaut worden. Er hatte 127 Säulen, die je 18 Meter hoch waren und circa 2,5 Meter Durchmesser. Und die wurden über 8 Kilometer aus diesem Steinbruch in dieses Hafenbecken gebracht. Und das ist nur technisch noch interessant, für die, die Physik kennen, ihr könnt euch gut vorstellen, was so eine Säule wiegt. Die trage ich nicht alleine, auch nicht, wenn Stefan mir dabei hilft. Die ist viel zu schwer. Und sie haben sie damals in diesem sumpfigen Gebiet gerollt, also nicht geschleppt, auch nicht auf einen Wagen getan, weil das war viel zu sumpfig, sondern man hat außen und zwischendurch so eine Art Räder an diese Säulen gemacht und hat die dann diese 8 Kilometer gerollt. Und weiter ist interessant, wie stellt man so eine Säule auf? Wie hättest du das gemacht? Ein Kranerlacher, oder? Vom Hatalder. So. Nein, die haben Sandsäcke gemacht, haben die zu einer Rampe gebaut und haben dann die Säulen da raufgerollt. Und dann haben sie angefangen, die Sandsäcke zu zerschneiden und den Sand wegzunehmen. Und langsam konnten sie so dann die Säulen aufstellen. Und das waren sehr gute Baumeister. Das hat fast überall funktioniert, bis auf eine. Aber das ist eine andere Geschichte, die könnt ihr in Google nachlesen. Genau. Das ist übrigens eines der 7 antiken Weltwunder. Also etwas ganz Besonderes. Und da kann ich euch empfehlen, lest unbedingt die Bibel, aber schaut immer wieder mal bei Google oder in Wikipedia nach, was darüber steht, über gewisse Dinge. Ist nämlich sehr interessant. Hier ist der Entwurf eines Stadtplanes. Das war österreichisches Grabungsgebiet, 1800 irgendetwas, was sie da gefunden haben. Und ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. Ganz früh gab es einen hellenistischen Hafen. Das war der griechische, der war vor Christus. Dann gab es den römischen Hafen, der etwas größer war. Dann gab es hier ein großes Gymnasium. Da gab es diesen Marmorsaal. Und dann hatten wir hier das Theater. Auf dieses Theater kommen wir dann noch zu reden. Und etwas später hat es eine byzantinische Kirche gegeben. Und hier war dieser Tempel der Artemis. Steht alles nicht in der Bibel, aber es ist spannend und es hat einen ganz guten Zusammenhang. Hier seht ihr das Ganze nochmals im Relief, wie es heute aussieht. Also ein großer Teil hier ist unter Wasser da unten und den Tempel haben wir hier eigentlich fast an der Wasserkante. Und Entschuldigung, der Tempel, das Theater. Genau. So. Und das ist ein Bild der Artemis. Es gibt verschiedene Arten, wie man die Artemis dargestellt hat, zum Teil als ganz normale Frau, aber immer mit Tieren an ihrer Seite, weil sie war die Göttin der Kinder und der Tiere. Und dieses Bild ist mir darum aufgefallen, weil diese Frau oder diese Statue ganz viele Brüste hat. Als Zeichen natürlich dafür, dass sie viele ernähren kann. Und wenn man das noch etwas genauer anschaut, seht ihr, dass hier Stiere sind und Löwen und auch hier oben irgendwelche Tiere. Ist schade, dass es nicht schärfer ist, das Bild. Ist interessant. An was erinnert euch das? Kommen wir später noch drauf. He? Hier sehen wir das Theater. So wie es heute ist. Da unten seht ihr kleine Menschen, die da stehen. Dann für, wie sagt man dem, den Bühnenhinterbau, oder? Und dann das ganze Theater. Und dieses Theater, das kommt wieder in der Bibel vor und ich möchte euch vorlesen, in welchem Zusammenhang das es vorkommt. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 27 bis 29. Es ging darum, als die Silberschmiede in Ephesus Paulus verklagten. Und einer dieser Silberschmiede, Demetrius, sagte, aber es geht ja nicht nur darum, dass unser Berufsstand im Misskredit gerät. Nein, es besteht auch die Gefahr, dass die Achtung vor dem Tempel der größten Göttin Artemis verloren geht. Wenn dieser Paulus predigt, oder? Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt. Sie, die heute in ganz Asien und überall in der römischen Welt für ihre herrliche Größe verehrt wird. Als sie das hörten, wurden sie von Wut gepackt, also die Leute, die ihm zuhörten, und schrien, groß ist die Artemis von Ephesus Und die ganze Stadt geriet in Aufruhr und alle stürmten einmütig ins Theater und dabei schleppten sie die zwei Reisegefährten des Paulus, die Mazedonier Gaius und Aristas mit. Und dann müsst ihr weiterlesen in Kapitel 19 der Apostelgeschichte, was mit denen geschieht in diesem Theater. Glaube ich, 2,5 Stunden lang haben die geschrien. Groß ist die Göttin Artemis. Wozu hat Gott uns geschaffen? Warum schreibt Gott diesen Brief den Ephesern und zielt so explizit auf das Thema von Sünde und Erlösung ab? Ganz einfach, weil es ein Thema war in dieser Stadt. Ephesus war eine Hafenstadt, in welcher Prostitution, Götzendienst, aber auch Welthandel, damit verbunden, Missgunst, Betrügereien, Mord zum Alltäglichen gehörten. Und darum schreibt Paulus so klar und deutlich über die Sünde, über die Vergebung, dann auch über die guten Werke und das neue Bürgerrecht im Himmel. Hört euch das an. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unermüdlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Nachdem Paulus also die Situation der Menschen aufgezeigt hat, erinnert Paulus seine Freunde in Ephesus daran, was der Unterschied ist zwischen einem normalen Epheser oder einem normalen Menschen und einem Christen. Es ist niemals die Leistung, außer wenn es eine Leistung ist, sich selber einzugestehen, dass man schuldig geworden ist und dass man die Gnade von Gott braucht. Und damit sind wir auch in einem großen Problem in der heutigen Zeit. Wir haben gelernt, ich von meiner Mutter, dass wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich mich entschuldigen muss. Kennt ihr das auch? Also, meine Mutter hat gesagt, da musst du dich dann noch entschuldigen. Das war immer so peinlich, oder? Können wir uns überhaupt entschuldigen? Eigentlich können wir uns nur schuldig bekennen. Und der andere, an dem wir schuldig geworden sind, der kann uns die Schuld vielleicht entnehmen. Aber wir entschuldigen uns halt aus Tradition oder Kultur oder wie wir das sagen wollen. Und manchmal haben wir wirklich schwer, wenn es darum geht, Schuld einzugestehen. Weil beim Entschuldigen geben wir ja immer eine Begründung mit, oder? Also ich habe dir eine gehauen, weil ich gerade wütend war. Oder weil ich mich aufgeregt habe. Oder wir geben immer einen Grund vor. Oder sehr oft. Statt einfach, dass wir uns die Schuld eingestehen. Und was auch komisch ist in der heutigen Zeit, dass es uns schwerfällt, manchmal Geschenke anzunehmen. Es macht uns manchmal Mühe, etwas geschenkt zu bekommen, statt einfach fröhlich Danke zu sagen und die Schokolade zu genießen oder was immer es ist. Es ist ein Geschenk, sagt Paulus, und nicht euer Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir, und das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Dass wir damit unser Leben gestalten. Also ich muss euch sagen, mich begeistert das. Gott hat uns etwas geschenkt. Es ist keine Leistung von uns. Christus hat dich und mich zu einem Masterpiece, ein Meisterstück gemacht. Warum? Er hat uns geschaffen, dass wir Gutes tun, die guten Werke, die er schon lange für uns vorbereitet hat, damit unser Leben eine Gestalt annimmt, etwas Tolles wird. Ist das deine Berufung? Und wie lebst du darin? Ich möchte euch einfach Mut machen. Das ist die Berufung eines jeden Christen. Es gibt keine dummen Christen. Es gibt vielleicht solche, die ihre Berufung nicht kennen und nicht danach handeln. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Gehen wir weiter im Text. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörten, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt wurden. Obwohl sie selber nur äußerlich beschnitten sind. Oh, hier legt Paulus seinen Finger in die Wunde. Er spricht von Juden, die nur äußerlich beschnitten sind. Was meint das wohl? Das sind solche, die das Gesetz einhalten. Solche, die fromm sind, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Die aber nicht verstanden haben, um was es wirklich geht. Die ihre eigentliche Berufung gar nicht kennen. Und ich sage euch ein Geheimnis. Das ist nicht nur bei den Juden so. Das ist auch bei den Christen so. Dass wir nur äußerlich getauft, äußerlich fromm, äußerlich christlich sind. Und unsere eigentliche Berufung oft gar nicht kennen. Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israel ausgeschlossen und standet dem Bündnis Gottes und den damit verbundenen Zusagen als Fremde gegenüber. Als Ausländer, sagt eine andere Übersetzung. Wir gehörten nicht dazu. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Hier spricht Paulus ganz klar an Heiden, die zu Christus gefunden haben in Ephesus. Das ist uns klar. Und ich denke, dass Paulus auch zu uns spricht, als Heiden in Horgen, die zu Christus gefunden haben. Und es ist wichtig, dass wir realisieren, dass es eben nicht um die äußerliche Beschneidung geht, also um das äußerlich zur Gemeinde gehören oder wie immer ihr das sagen wollt, sondern dass es einen inneren Wert gibt, der zählt. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Das heißt, da wo wir die Sünden bekennen, da wo wir das Blut Christi annehmen in unserem Leben, da wo wir anfangen in dieser Berufung zu leben, da geschieht etwas. Wir nehmen das Blut Jesu Christi an und wir sind nicht mehr Fernstehende, sondern Gott zieht sich ganz nahe an sein Herz. Denn er selbst ist unser Friede, er, der aus beiden, also den Juden und den Christenheiden, Menschen gemacht hat. Fernen und Nahen hat er eine Einheit gemacht. Und durch sein körperliches Sterben ist die Mauer der Feindschaft niedergebrochen worden. Christus ist also unser Friede. Und er hat gemacht, dass die Feindschaft zwischen den Juden und den anderen Völkern abgerissen ist, dass diese Mauer nicht mehr existieren sollte. Schauen wir in die heutige Politik, UNO. Wie viele Anschuldigungen sind gegen Israel hängig und werden immer wieder durchgeboxt? Manchmal sind die Amerikaner, die das Schlimmste verhindern, aber viele europäische Staaten stehen immer auf der falschen Seite und bauen diese Mauer weiter auf. Dadurch hat er das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt. Jesus Christus hat die Trennung zwischen Juden und Heiden beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften. Ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen. Spürt ihr da etwas? Es wird ganz spannend. Das Gebot und die alten Gesetze sind nicht mehr gültig. Und da sagt Paulus als Schriftgelehrter, als jüdischer Schriftgelehrter, eigentlich die 10 Gebote sind nicht mehr gültig. Weil die 10 Gebote waren den Juden gegeben, weil sie sowieso nicht sich daran halten konnten. Es gibt ein neues Gebot. Was ist das neue Gebot? Jesus hat es gelernt, ja. Genau, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Eigentlich müssen wir vorne anfangen, oder? Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin sind alle Gebote, alle Gesetze des Alten Testamentes erfüllt. Und ich denke, das ist eine ganz entscheidende Frage. Es gab damals ja, als Jesus auf der Welt wandelte, viele theologische Diskussionen. Darf man einen Esel, der verunglückt, am Sabbat aus der Grube holen? Dürfen die Jünger am Sabbat die Ähren abraufen, um sich etwas zu essen zu nehmen? Und so weiter. Und heute gibt es auch Christen, die manchmal so fromm sind, dass sie den Eindruck haben, sie müssen sich beschneiden lassen, wie die Juden damals, um wirklich fromm zu sein. Wir sind leider einige solche Leute bekannt und die leben unter dem Gesetz. Jetzt aber, und das sagt Paulus hier ganz deutlich, ist das Gesetz, das Alte Testament, niedergerissen, nicht ungültig im Sinne, dass da nichts Gutes drinsteht. Aber die Gebote, das Gebot oder die Gebote sind durch ein Gebot ersetzt worden. Eben, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sind alle anderen Gebote automatisch erfüllt. Da muss ich nicht mehr sagen, darf ich Ehe brechen, ja oder nein. Oder so ein klein wenig oder manchmal und vielleicht und mit den Grauzonen arbeiten. Sondern es gibt eine ganz, ganz klare Aussage. Liebe Gott von ganzem Herzen. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und um sie in diesem einen Leib mit Gott zu versöhnen, das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. So ist er gekommen und hat euch den Fernstehenden die gute Nachricht vom Frieden gebracht. Und den Nahestehenden ebenso. Das heißt, das Evangelium gilt auch für die Juden. Weil wenn sie das Evangelium nicht annehmen, sind sie immer noch unter dem Gesetz und damit verloren. Es gibt keine andere Möglichkeit. Interessant ist auch, dass im Alten Testament zwei Geschichten erwähnt wurden, die mir in diesem Zusammenhang so aufgepoppt sind. Wie ist das, oder wie das, war das damals, als Adam und Eva Gemeinschaft hatte mit Gott? Das war doch super, oder? Da möchte ich wieder hin, mit Elsbeth ins Paradies, oder? Dann kam die Ausweisung aus dem Paradies und dann kam der Turmbau zu Babel und dann auch die drei Söhne Noahs, die sich über die ganze Welt dann verteilt haben. Die Söhne Noahs trennten sich voneinander und beim Turmbau zu Babel begann übrigens die Feindschaft unter den Völkern. Vorher hatten sie ja eine Sprache gesprochen. Sie hatten in Babylon ein ganz großes Bauprojekt vor. Und durch die Vielsprachigkeit, die Gott ihnen angedeihen ließ, sagen wir es so, begann der Streit. Das ist wie bei euch zu Hause, oder? Wenn man einander nicht versteht, dann beginnt man zu streiten. Und genau das passierte auch damals. Kain und Abel. Und wenn Paulus von dieser guten Nachricht des Friedens spricht, hängt er eben da ein. Dass eben der Streit des Nichtverstehens hinfällig wird und wir in die Wiederherstellung kommen. Auf dieser Erde noch unvollkommen und dann, wenn es in die Ewigkeit dann losgeht und die Versöhnung mit Gott wirklich stattfindet, dann wird dieser ursprüngliche Zustand wiederhergestellt des Friedens, zu dem wir berufen sind. Denn durch ihn haben wir beide einen Geist, in einem Geist freien Zugang zum Vater. Hier wird es wiederhergestellt. So seid ihr also keine Fremden mehr. Und hier kommt es, geduldete Ausländer. Sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Das ist eine Liebeserklärung, oder? Karin, willst du auch zu unserer Familie gehören? Und du auch, Hans. Gell? Ich glaube, das ist so wertvoll. Anita, du auch? Ja. Aber hey, du hast so einen Haufen Brüder und mit all denen musst du rauskommen. Aha. Nein, da haben wir es ja gesehen. Wir sind keine geduldeten Ausländer mehr, oder? Oder Heidi, du bist ja noch halb eine Engländerin, oder? Geduldeter Ausländer. Gell? Nein, es ist eine Liebeserklärung Gottes an alle Menschen. Und darum fühle ich mich so wohl, wenn ich in die Mission gehen darf, unter den Albanern und den Serben und den Rumänen, weil das alles meine Brüder sind. Und ich möchte mit ihnen Gemeinschaft haben und ich spüre das manchmal, wie Paulus auch, oder? Der konnte auch nicht mehr ruhig hocken. Der war immer unterwegs. Und da haben wir Zugang zum Vater. Wir sind keine Feinde mehr. Wir sind nicht mehr einfach nur geduldet, sondern wir sind Mitbürger, die zur Familie gehören. Und das gilt für dich und für mich genauso. Gibt es etwas Besseres, als zur Familie Gottes zu gehören? Aber mal ehrlich, haben wir verstanden, was das bedeutet? Zur Familie Gottes zu gehören? Oder machen wir da so ein Knorz draus, oder? In einer Familie essen alle am selben Tisch. Und es gibt ein Portemonnaie. Und wenn es auf das Feld geht, sind alle mit dabei. Aber das sind nur so Gedanken. Denk mal darüber nach. Vielleicht kommt ihr auf eine schlaue Idee. Genau. Aber ich muss euch etwas sagen, je mehr ich darüber nachdenke, es ist ein Gedanke, der mich irgendwo begeistert. Und ich glaube, je mehr wir in die Endzeit kommen, desto wichtiger wird es, dass wir als Familie zusammenhalten. So, kommen wir zum letzten Abschnitt. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, sagt Paulus denn der Gemeinde, den Jüngern in Ephesus, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das heißt, die Gemeinde damals in Ephesus ist aufgebaut auf das Wort der Apostel und der Propheten, aber der Eckstein, wo sich alles ausrichtet, das ist Jesus Christus. Und wenn wir uns das bewusst sind, wird es sehr spannend. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Und hier kommt Paulus auf etwas sehr Wichtiges zu sprechen. Im Laufe des Briefes werden wir das dann noch genauer anschauen. Aber worauf stützt sich unser Glaube? Paulus gibt hier eine ganz klare Definition. Es sind eben diese beiden Achsen, die Apostel und die Propheten und der Eckstein, der Jesus Christus ist. Die Apostel, die damals als Jünger mit Jesus unterwegs waren im Neuen Testament und die Botschaft an allen Menschen weitergegeben haben, inklusive der Definition der Sünde und des Verlorenseins, aber auch des Heilwerdens, des Blutes Jesu Christi, des Bekennens der Sünde, aber auch die Zugehörigkeit zur Familie, alles, was dazugehört. Das ist das, was die Juden und die Jünger Jesu Christi miteinander verbindet. Und ich verwende immer wieder ganz bewusst nicht den Ausdruck die Christen, weil das heute mehr und mehr missverstanden wird. Ich bin nicht christlich und ich bin nicht in einer christlichen Gemeinde, sonst wäre die Gemeinde so christlich wie bläulich eben blau ist. Bläulich ist nie blau, bläulich ist und bleibt bläulich. Aber als Jünger Jesu haben wir eine andere, denke ich, präzisere Definition. Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, stellen wir fest, dass unter dem Begriff christlich so viel schiefgelaufen ist. Die christlichen Kreuzzüge nach Jerusalem, die christliche Kirche damals im Zweiten Weltkrieg, und die Kirchen heute. Wo stehen wir? Als Jünger Jesu Christi, die eben nicht nur äußerlich beschnitten sind, sondern wissen, um was es geht, sind wir fest zusammengebunden. Sind oder bilden ein Organismus. Und du und ich, wir dürfen dazugehören. Ich möchte zusammenfassen. Wozu hat Gott uns geschaffen? Wozu hat Gott dich geschaffen? Dass du ihn kennenlernst, dass du ihn lieben lernst, dass du erkennst, dass deine Sünde dich von Gott trennt, dass Gott dich zur Versöhnung gerufen hat, damit wir die guten Werke, die er für uns vorbereitet hat, auch tun. Und wir sind berufen zum Frieden mit Gott, mit dem jüdischen Volk und mit allen Menschen. Das ist manchmal schwierig. Also das jüdische Volk, das geht ja noch, die sind ein paar tausend Kilometer weit weg von uns. Aber alle Menschen, das beginnt an der Wohnung unseres Nachbarn. Und das ist dort, wo wir arbeiten gehen. Wir sind zum Frieden berufen. Und als letzten Punkt aus diesem Kapitel 2, wir sind Bürger des Himmels. So, und jetzt komme ich zu einem etwas schwierigeren Thema. Wir leben heute in einer Zeit der Ausschweifung und der Unmoral. Der Name Ephesus bedeutet übrigens wünschenswert. Das heißt, es war damals wünschenswert, in der Unmoral, in der sexuellen Ausschweifung, in all diesen Dingen zu leben. Man hatte sich's gemütlich eingerichtet und jeder hat für sich selber geschaut. Wünschenswert ist auch das, was die Menschen heute wollen. Und das ist auch, was in YouTube unter Holy Shit heißt das Ding übrigens, heilige Scheiße. Ich kann das nicht anders übersetzen, oder hat jemand eine bessere Übersetzung? Die von einer reformierten Pfarrerin im Kanton Zürich angestellt ist, sich unter anderem lustig macht über die Initiative Ehe für alle Nein, die sich auch lustig macht über Leute, die zu Homosexualität, zu Regenbogenfamilie etc. eine, sag mal, dezidierte Einstellung haben. Und gerade heute Morgen, als ich da reingekommen bin, lag das als Brief oder als Ding. Ein Pfarramt unter dem Regenbogen, Kanton Zürich oder die reformierte Kirche des Kantons Zürichs finanziert ein neues Pfarramt für die Bedürfnisse der Lesben, Gay, Bisexuell, Trans und weiß ich was Community. Als Regenbogenpfarrerin gesetzt ist Priscilla Schwendimann. Ich möchte nicht viel mehr dazu sagen. Ich sage nur Folgendes dazu. Ich habe leider in der letzten Zeit Pfarrerinnen kennengelernt, die homosexuell sind, die als trans, das heißt ihr Geschlecht, gewechselt haben. Ein Pfarrer, der früher ein Mädchen war. Und das findet in der reformierten Kirche statt. Wobei ich hier eine ganz kleine Klammer aufmachen muss. Wir als SPM sind nicht davor gefeit. Wir hatten vor wenigen Monaten einen Pastoralassistenten, der nicht ordiniert wurde, kann sagen zum Glück, weil er sich kurz vor der Ordination als Homo geoutet hat. In der katholischen Kirche sieht es in diesem Bereich etwas besser aus. Die sind aber auf einem anderen Auge etwas blind geworden bei der Missbrauch von Kindern, welches durch Bischöfe und auch den Vatikan gedeckt wird. Und ich muss euch ehrlich sagen, mir fehlen manchmal die Worte, das Ganze einzuordnen. Ich werde das aber in den nächsten Gottesdiensten versuchen und ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir miteinander in diesen Prozess hineingehen können, weil es geht mir nicht darum, dass wir überheblich sind. Und es geht auch gar nie darum, dass wir Hass streuen, sondern es ist mir ein Anliegen, dass wir feststellen, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Dass aber Christus auch Verantwortung wahrgenommen hat. Und ich möchte, dass wir wirklich darüber nachdenken, was das für uns als Christen bedeutet. Wie gesagt, kein Hass, keine bösen und schlechten Worte, denn das ist keine Lösung. Ich denke aber, dass es wichtig ist, dass wir Klarheit bekommen und dass wir in Liebe reagieren. Der bekannte rumänische Pfarrer Richard Wurmbrand ist mir darin ein großes Vorbild geworden in einer seiner Aussagen. Er war 18 Jahre oder wie viel im Gefängnis. Und als man ihn freigelassen hat, hat er gesagt: Ich liebe die Kommunisten, aber ich hasse den Kommunismus. Und abgewandelt oder sinngemäß für uns könnte das heißen: Ich liebe die Homosexuellen, aber ich hasse die Homosexualität. Ich liebe die Sünder. Das würde Jesus sofort unterschreiben, oder? Ich liebe die Sünder, aber ich hasse die Sünde, weil sie uns von Gott trennt. Und ich wünschte mir, dass wir gemeinsam nach Antworten in der Bibel suchen, dass wir aufmerksam auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und dazu ist es notwendig, dass wir in der Bibel lesen. Und dazu ist es notwendig, dass wir beten und dass wir uns Zeit nehmen zu fragen: Wo stehe ich? Was ist meine Verantwortung? Wo ist es weiser zu schweigen und wo darf ich nicht mehr schweigen? Und ich weiß, dass das Ganze eine schwierige Frage ist. Damit bin ich am Schluss ratlos, im Sinne, dass ich vieles weiß, aber wie soll diese Welt noch gerettet werden? Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir stehen in einer verrückten Zeit. Nicht nur Coronas, sondern all die anderen Dinge, die jetzt vermehrt auf uns einbrechen, machen mich ratlos. Ich danke dir, dass ich dein Wort haben darf. Und ich danke dir, dass der Heilige Geist uns, mir beisteht. Ich bitte dich für mich und für jeden Einzelnen von uns um Weisheit, um Verständnis und um Demut, wirklich den Menschen zu dienen, dass wir die guten Werke, die du für uns vorbereitet hast, dass wir die auch tun können, dass wir es erkennen, dass wir danach handeln. Öffne mir und öffne uns die Augen, dass wir unsere Nachbarn sehen, mit den Augen, wie du sie siehst, als Menschen, die ohne das Evangelium verloren gehen. Herr, ich möchte Verantwortung übernehmen, da, wo du mich hinstellst.